Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie angekündigt, wir melden uns zurück mit einem tollen Interview mit Michael Grupp von Brighter. Da gab es die Riesenfinanzierungsrunde mit Tiger Global. Insgesamt 400 Millionen Dollar ist das Unternehmen jetzt wert. Das wächst also wie Bolle, muss man sagen. Und ja, was es damit auf sich hat und wie es dazu kam, das erzählt uns Michael gleich im Interview. Doch vorher nochmal ganz kurz der Verbraucherhinweis und dann geht's los.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com, verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis.
Startup Insider Daily Interview. Also ich freue mich sehr, Michael Grupp ist heute bei uns von Brighter und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Runde. Wie fühlten sich das an, Michael, vielleicht bevor du dich vorstellst? FAZ-Titel, deutsches Softwarehaus ist jetzt 400 Millionen Dollar wert.
Ja, danke Jan, danke, dass du mich hier eingeladen hast, bin gern zu Gast. Ja, fühlt sich sehr abstrakt an und das fühlt sich auch nicht anders an als die anderen Überschriften. Aber es freut uns natürlich, dass man mit dem Thema Aufmerksamkeit bekommt. Insofern eher positiv, aber ich werde jetzt sicherlich nicht anders nach Hause gehen heute Abend.
Ja, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, es vergeht ja zwischen Notartermin und dann Verkündung, vergehen ja leider so ein paar Wochen. Das heißt, die Champagnerlaune ist bei euch zwar noch nicht oder wahrscheinlich der Rausch ist noch nicht vergangen, aber ihr seid schon wieder ein bisschen im Arbeitsmodus, ne?
Ja, das ist in der Tat, wie man so schön sagt, Heads Down Building Modus. wir sind schon wieder da drin und das ist ja immer dann, wenn du ein Funding machst und da auch in dem Fall war es eine wirklich sehr kurze, knackige Runde. Also eine Woche zwischen Gesprächsbeginn und Termsheet signed, 3 Wochen dann zum Notar. Also wirklich Sprint, trotzdem mit allem drum und dran, dann noch mit den Nachwehen und administrativen Sachen bist du ein paar Wochen raus und du merkst es beim Zurückkommen wieder, wie sich eine Firma in knapp 2 Monaten, 6 Wochen verändert schon wieder. Und ich muss dann wieder ins Reinkommen. Und da hat sich dann auch schon wieder was aufgestaut. Also da ist dann, das ist wie nach den großen Sommerferien. Kommst du wieder zurück in die Firma und bist direkt wieder drin. Denkt man gar nicht, wie schnell das wieder Business wird. Ja.
Aber ich finde das ja total krass, was du gerade sagst, die Geschwindigkeit, die da an den Tag gelegt wurde. Man muss vielleicht nochmal kurz für die Hörer, also Tiger Global ist bei euch eingestiegen und haben insgesamt, genau, also in der Runde, wenn ich es richtig weiß, 66 Millionen Dollar sind geflossen, ne?
Korrekt, genau.
Wahnsinn. Und da sagst du, das geht innerhalb von 4 Wochen über den Tisch, sowas?
Ja, also der Witz ist eigentlich, dass je länger man sich vorher kennt, umso schneller geht die Runde und je weniger gut man sich kennt, umso länger dauert es wahrscheinlich. Hm. Also wir haben das Jahr 2020 über schon Kontakt gehabt und quasi den Markt diskutiert. Es waren also Gespräche vorher und wir kannten uns schon seit eigentlich unserer letzten Runde im Mai letzten Jahres. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass Tiger auch in mehrere Unternehmen investiert ist, die entfernt zu den gleichen Investmenthypothesen gehören, zu denen auch Brighter gehört. Also Rule-Based Automation, Process Automation, entfernt RPA, Digitalisierung in Großunternehmen, also alles Themen, die, von denen man immer dachte, die seien jetzt schon längst im vollen Gange und voll durch und die fangen jetzt aber erst richtig an. Und da hat Tiger hat letztes Jahr in Outsystems investiert, nochmal nachgelegt, groß in UiPath und in mehrere andere Prozessautomationsunternehmen investiert, HyperScience auch. Und deswegen waren die unheimlich informiert, was in diesem Bereich geht, wie Kunden mit sowas umgehen, Rollout-Zyklen, Sales-Cycles, generell, was so Kundenwarenkörbe sind und so. Und deswegen hatten wir da das Gefühl, die verstehen, was sie tun. Und deswegen war der Weg nicht weit. Und wir haben dann schon eine informierte Diskussion geführt, 2020 über. Und als dann Ende Januar die Diskussion begann, ob wir nicht vielleicht unsere Runde vorziehen wollen, die wir eigentlich für Jahresende geplant hatten, da waren wir gleich beim Thema. Und dann haben wir noch mit anderen Fonds Kontakt gehabt, mit denen die Situation ähnlich war mit Tiger, also dass man sich vorher schon kannte, unterhalten hat und ein Interesse da war, dass man bei einer Preemptive Round, also so einer sagen wir mal, verfrühten, vorgezogenen Runde doch dabei ist, haben wir dann ja die Diskussion noch mit ein paar geführt, aber dann war schon klar, dass wir das mit Tiger machen. Und dann war nach einer Woche eigentlich alles ausgedealt.
Irre. Du musst vielleicht mal so ein kurzes bisschen zu euch noch erzählen. Also ich so von außen betrachtet, also ich kenne euch natürlich jetzt im Detail nicht, ich bin auch nicht die Zielgruppe, ne? Eure Zielgruppe, wenn ich es richtig verstehe, sind eher größere Unternehmen. Aber dieser ganze Space, also du hast gerade UiPath ja schon angesprochen, jetzt hatte ich neulich hier den Jakob Freund von Camunda. Signavio wurde gerade verkauft an SAP. Dann gibt es in Berlin noch Conny, das Legal Startup, das Legal Tech Startup. Und kannst du mal verorten, wo ihr euch in diesem ganzen Kosmos bewegt?
Klar. Also du kannst dir das so vorstellen, es gibt quasi zwei große Themen, an deren Schnittstelle wir stehen. Das eine Thema ist Automation. Also wie kann man einen Prozess und wie kann man generell eine Sequenz von Ereignissen in Unternehmen automatisieren und autonom ablaufen lassen, ist ein ganz großes Thema und wurde insbesondere heiß eben durch die, ich nenne es mal die erste Welle der der Automationsunternehmen, zu denen RPA gehört hat. Das sind also Anwendungen, bei denen du bestimmte händische Tasks automatisch ablaufen lässt. Zum Beispiel willst du zwei Datenbanken miteinander verbinden und noch zusätzliche Daten von einem Webfrontend kombinieren und das Ganze dann ausgeben in andere Systeme. Dann kannst du das relativ schnell ohne richtiges Programmieren machen, indem du diese Prozessautomation da draufklippst und es autonom läuft. Und das hilft ganz vielen Unternehmen, zu digitalisieren und auch neue Systeme einzukaufen, obwohl man jetzt nicht eine 360-Grad-Runderneuerung in der IT-Infrastruktur machen muss. Und diese Systeme waren unheimlich erfolgreich in den letzten 5 Jahren. Und jetzt kommt eine zweite Welle da drauf und das ist das Rüberschwappen in den Business-Bereich. Also viele dieser Prozessautomationen richten sich immer noch an ITler. Das heißt, du hast immer noch einen CTO, CIO und die informierteren Leute dabei. Und jetzt gibt's quasi eine zweite Generation von Prozessautomationen, die viel mit dem No-Code-Bereich zu tun haben. Also, dass man gar nicht mehr richtig Software schreibt, sondern nur noch konfiguriert und über visuelles Programmieren solche Software-Tools erstellt. Und zu dieser Welle gehören wir auch. Also, Brighter ist eine Plattform, mit der vor allem Business-Leute arbeiten, die gar nicht programmieren können, aber die eben auch repetitive Entscheidungsprozesse abbilden können. Jetzt, jemand, der einen Anzug trägt im Büro oder früher mal einen Anzug getragen hat im Büro, der ist immer vorsichtig. Meine ganzen Sprüche funktionieren nicht mehr. Ne? Jemand, der früher da am Schreibtisch saß, der hat ja eher gedacht. Der hat ja jetzt nicht gemacht. Ja, der hat ja eher da gesessen. Aber diese Entscheidungsfindungen, also vor allem Anwendung von Geschäftsregeln, darf man das? Kommt drauf an. Wie hoch sind die Grenzwerte? Welche Regel ist dort anwendbar? Und so. Diese Prüfschritte, die kann man mit Hilfe von diesen No-Code-Anwendungen jetzt auch digitalisieren und in vielen Bereichen dann autonom ablaufen lassen. Und es hilft vielen Bereichen, in denen einfach immer wiederkehrende ähnliche Anfragen kommen. Und es hilft einfach Leuten, die dann gerade nicht wissen, wohin mit Arbeit, ein bisschen schneller zu arbeiten. Und das ist, was wir machen. Also wir bringen quasi diesen Prozessautomationsbereich in das Business. Und jetzt mache ich mal, also ich weiß, das klingt alles unheimlich abstrakt, ja?
Ach, gar nicht, finde ich. Nee, ist sehr, sehr greifbar schon, ja.
Die typischen Beispiele sind überall dort, wo du Leute in der Firma hast, die die Regeln anwenden und halt immer wiederkehrende Prüfprozesse machen, aber sehr, sehr vielen Leuten da immer helfen müssen. Zum Beispiel ist so Gift and Hospitality Checks, also Compliance bei der Annahme von Geschenken, ist so ein Problem, das fast jeder unserer Kunden hat. Also du kannst dir vorstellen, Unternehmen international hat dann draußen regelmäßig Anfragen von Vertrieblern, von Partnermanagern. Dürfen wir die Einladung annehmen? Dürfen wir das Geschenk annehmen? Ich bin ja auf einer Konferenz und so. Und wie bisher ist es halt Excel, ne? Also entweder kommen die Anfragen über Excel rein oder übers Telefon oder man muss sehr viel in IT-Ressourcen investieren, um da größere Prüflogiken und große Prüfworkflows aufzusetzen. Und entweder ist das Budget nicht da, ja, oder es dauert einfach zu lang. Aber in diese Zwischenbereiche können jetzt die Leute mit Brighter einfach mehr oder weniger in Stunden sich Tools bauen. Also das ist so ein beliebter Case. Also Tech Data ist zum Beispiel so ein Tech-Konzern, die wirklich global, die machen, glaube ich, jetzt 40 Milliarden Umsatz. Die haben überall so Gift-and-Hospitality-Prüfungen laufen, die auf Brighter sitzen. Und dann kann jemand von China bis Südamerika, wenn die in der Situation sind, eben eine App aufmachen und dann über so ein Chatbot ihre Situation eingeben und dann wird ihnen sofort gesagt, es geht nicht oder unter welchen Voraussetzungen. Der Fall ist gleich erfasst, Compliance sicher und fertig. Und das gebaut hat es die Compliance-Abteilung und eben nicht die IT. Und die Compliance-Abteilung hat nicht eine so eine Anwendung laufen, sondern halt 25. Ja. Und das beschleunigt die generelle Softwareentwicklung. Aber der eigentliche Clou dahinter ist, dass jemand, der ein Experte ist in so einem Unternehmen, überhaupt teilnehmen kann an dem, was um die Teams rum passiert. Also alle Unternehmensbereiche werden ja digital erschlossen. Ja, überall wird es schneller, überall wird es leichter. Nur bei den Leuten, die in diesem es kommt drauf andenken, also Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer, die Anwälte, Compliance habe ich gesagt, aber auch Einkauf, HR, viele Administrative Sachen, CFO Sachen, Accounting, überall in diesen Bereichen, wo du viel mit menschlichen Prüfprozessen hast, kannst du kaum Digitalisierung hebeln und mit Brighter geht es.
Sag mal, wie schaut ihr denn dann auf die Zukunft? Also sag mal, das klingt ja jetzt so, als erleben wir quasi auch mit UiPath, die jetzt glaube ich 35 Milliarden oder so wert waren in der letzten Runde, ne? Als erleben wir da quasi so den Beginn einer neuen Ära. Wie geht das denn aus, dieses ganze Spiel?
Ja, das ist total spannend. Also das ist natürlich sehr, 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 sehr grobe Striche, ja, der menschlichen Entwicklung, die wir jetzt hier zeichnen. Aber das Spannende ist, dass wir ab 2012 ja die ganze Zeit von Machine Learning und KI gehört haben. Und ich glaube, dass die meisten Erwartungen daran sehr, sehr übertrieben waren. Also es gibt natürlich ganz viel, was KI im klassischen Sinne, also Machine Learning, induktives Lernen kann. Super. Aber das ist keine Horizontalanwendung und vor allem auch keine, die man so leicht mal so bauen kann, sondern das sind immer Projektarbeiten fast. Und wir sehen jetzt mit den Automationen der letzten 5, 6 Jahre, dass es ein Technologiekonzept gibt, mit dem du relativ viel beschleunigen kannst. Ich glaube, die Folgen werden jetzt kurzfristig ein bisschen überschätzt. Ich glaube nicht, dass da jetzt sehr kurz- und mittelfristig deswegen Unternehmen vollkommen anders agieren. Aber ich glaube, dass die Folgen langfristig durchaus relevant werden und auch signifikant werden, weil du... Das Interessante ist ja, also wir sind, ich glaube, ganz wie du denkst, also wir sind relativ am Anfang. Also wir dachten immer, digitale Transformation ist sowas, was man jetzt 20 Mal gehört hat. Ist ja fürchterlich langweilig und alt. Aber wie viele Leute im Unternehmen machen denn wirklich was digital? Also solange du immer noch hauptsächlich mit Excel arbeitest, ist da noch ganz viel Innovationsbedarf. Und ich glaube, der größte Push kommt durch die Anwendungen, die Leute dann mit solchen Softwarelösungen bauen. Also verstehst du, der Witz ist ja, das ist ja zweifach gehebelt, ne? Also wenn jemand jetzt eine Idee hätte für eine gute App, die ihm Compliance hilft, die nicht aber bauen kann, weil er nicht coden kann, jetzt aber ein Tool bekommt, mit dem er das tut, dann hast du ja da drauf Leverage jetzt, dass diese ganzen Anwendungen jetzt Realität werden und wie wirken die sich aus im Geschäftsbetrieb? Und da glaube ich schon, dass es einfach ein Streamlining geben wird. Also vielleicht nochmal eine digitale Aufspaltung zwischen Leuten und Unternehmen, die das hebeln können und Unternehmen, die sich da ein bisschen schwer tun.
Jetzt gibt's euch seit 2018 erst, ne?
Ja.
Ja. Hat sich denn, also weil ich finde das ja, also sag mal, das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, die ihr dann Tag legt und auch dein Blick da drauf ist natürlich auf den ganzen Markt, ist jetzt schon, finde ich, klingt sehr erwachsen. Wie ging das denn los bei euch? Ist denn der, ich glaube, Cavalry war ganz am Anfang bei euch einer der ersten Investoren, ne?
Korrekt, ja.
Ja. Hat sich denn der Pitch oder euer Unternehmen seitdem stark verändert? Gab es da viele Learnings, wo du gesagt hast, da haben wir uns an manchen Stellen geirrt und mussten vielleicht justieren oder war das die ganze Zeit der gleiche Weg?
Ja, also kein Unternehmen läuft ja je geradlinig so richtig. Also wir haben die Idee, ich will andersrum anfangen. Vielleicht erklärt sich das daran, dass wir das Ding, deswegen, da sind wir da bei Legal Tech, eigentlich aus einer juristischen Perspektive angefangen haben. Das ist der Witz eigentlich. Mhm. Also wir sind drei Gründer, zwei davon waren mal Anwälte. Okay. Und deswegen haben wir das mit einem stark juristischen Blick gegründet, weil, und das ist nämlich der eigentliche Witz, was wir mit Brighter machen, ist etwas, das gibt's in der Theorie schon seit den 60ern. Also das ist überhaupt nichts Neues. Auch die anderen Prozessautomationen ist eigentlich uralt. Also so wie die IT, weiß ich nicht, in den 60ern angefangen hat, auf einmal konditionale Logik zu programmieren und simple Algorithmen zu bauen, haben die Juristen und die Steuerberater quasi auf der anderen Seite von der Uni beim Mittagessen erfahren so, oh, wir denken auch so. Also dieses Wenn-Dann-Denken ist bei den Juristen total verbreitet. Damit kannst du viele Prüfungsschritte komplett abbilden. Das heißt, mit anderen Worten, du könntest eigentlich Softwareentwicklung nehmen, um um viele Prüflogiken zu beschreiben. Und jetzt ist da erstmal einfach 50 Jahre nichts passiert, weil du halt einfach nicht eine Kiste Diskette verschicken konntest. Aber jetzt hast du ja die Cloud und auf einmal sind Firmen digital und auf einmal hast du ein Ökosystem, in dem du Software gut bauen kannst. Das heißt, wir haben als Juristen, wir kannten diese alten Geschichten und hatten quasi eine theoretische Machbarkeit schon als gegeben angenommen. Die Frage war nur, wann ist denn die Welt bereit, um eine Software einzusetzen, die das theoretisch alles könnte? Und da denkt man immer zuerst an die Juristen. Deswegen sind wir immer davon ausgegangen, cool, damit kannst du die juristische Prüflogik automatisieren. Und Conny, weil du es erwähnt hattest, ist zum Beispiel eine Anwendung, die jetzt vertikal ist, ja. Das heißt, du kannst so einen Bot bauen und dann hast du den, kannst du den Markt bringen als eine Anwendung. Du kannst mit Brighter theoretisch Bußgeldbescheide prüfen oder du kannst so einen Flightride bauen, weißt du, so die EU-Fluggastrichtlinie, Verordnungserstattung. Das ist quasi ein Brighter-Modul, wenn du so willst. Das kannst du bauen. Jetzt die meisten, also wir haben einen Fokus auf B2B, deswegen ist es vor allem im Unternehmenskontext, aber daher kommt eigentlich die ursprüngliche Idee, dass du Prüflogik machst. Und 2018, als wir angefangen haben, war das schon ein Legal Tech. Und dann haben wir aber erst in den ersten 12 Monaten festgestellt, dass die bei den Juristen die Dichte dieser Use Cases recht hoch ist, aber dass es noch andere Bereiche gibt, in denen die Leute näher am Business sind, auch ein bisschen schneller wissen, dass sie sowas brauchen. Und auch eine Bereitschaft höher war, sowas mal auszuprobieren. Und dadurch sind viele Use Cases aus dem Legal so ein bisschen rausgewandert. Also wenn jetzt der Compliance-Chef von einem Unternehmen Brighter-Module eingesetzt hat, haben vielleicht andere Leute im Accounting gemerkt, oh, sowas ist ja interessant natürlich auch. Und so wächst Brighter auch innerhalb der Firmen in andere Departments rüber. Und das ist dann interessant. Und dadurch wachsen die Use Cases auch raus aus dem eigentlichen Legal-Tech. Und so ist dann Brighter dann auch als Firma in seiner Vision ein bisschen größer geworden, dass wir gesagt haben, das ist nicht die Software, die quasi als Standardsoftware für die Juristen gilt, sondern das ist vielleicht eine Software, die als Standardsoftware in ein Office-Toolset gehört für Leute, die eben auf diese Art denken und auf diese Art arbeiten. Und dann ist es ein bisschen größer geworden. Dann kam, ja, wir haben eine Angel-Runde gemacht 2018 und da ist auch Cavalry dazu gekommen. Und dann hat uns Excel entdeckt, quasi im Frühjahr 2019. Und da hatten wir eine Runde gemacht und da sind die dazugekommen. Und dann muss ich schon zugeben, also wenn du dann diesen geöffneten Blick hast und auf einmal auch mit Leuten aus den USA sprichst, dann hast du das verändert deine Vision. Du musst dir das so vorstellen, weißt du, wir haben ja in Berlin gegründet und hast erstmal nur Europa im Blick und hast so ein bisschen fast Minderwertigkeitskomplex, weil du denkst, was wohl in den USA gerade an dem Thema passiert und was da gearbeitet wird. Und jetzt hast du dann auf einmal einen amerikanischen Investor drin und lernst kennen, dass der Ozean noch größer ist und da gar nicht so viel passiert. Das ist super motivierend. Da hast du dann auf einmal Lust, loszulegen. Und dann ist schon zwischen 2019 und heute ist dann schon, haben wir eigentlich voll auf Wachstum gesetzt und haben gesagt, wie können wir da wirklich einen Global Player bauen? Also eine Software, die jedenfalls ein globales Angebot hat, so.
Ich finde das auch total beeindruckend, was ihr für Kunden habt, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Das ist ja so, also jetzt das Who is Who von den großen Brands. Gibt's denn da einer, der für dich heraussticht? Also ich lese hier mal vor, McDonald's ist dabei, Telefonica, PwC, KPMG und die Leute, das erschließt sich irgendwie. Aber ihr habt insgesamt über 100 Kunden oder um die 100 Kunden, habe ich gelesen, ne? Wer sticht da heraus? Wer hat dich vielleicht am meisten irritiert oder gewundert?
Das ist lustig. Ja, also das wirklich eigentlich traurig ist, dass über manche Sachen darfst du nicht sprechen. Ach so. Das ist einfach so, weil die Leute das im Compliance einsetzen und dann wollen die nicht, dass du dazu sprichst. Also das ist dann halt der Fluch quasi. Aber also sagen wir mal so, von den Unternehmenslogos, die jetzt ganz früh festgestellt haben, was sie damit alles tun können, ist auf jeden Fall PwC ein ganz früher Early Adopter gewesen. Die kann man da auch nennen als ganz frühe Scouts fast, also die sofort verstanden haben, weil du musst wissen, PwC nutzt Brighter nicht unbedingt intern. Also es gibt Teams, die das machen, auch ganz hervorragend in Deutschland, aber der Hauptanwendungsfall von denen ist eigentlich Teile ihres Service Offerings, also die beraten ja und zwar auf Stundensatzbasis und jetzt nehmen die Teile ihres Service Offerings und bauen da Produkte für ihre Mandanten und geben den Mandanten dann gewissermaßen Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist nicht unbedingt kannibalisierend, also das ist nicht so, dass jetzt auf einmal die Beratungssachen wegfliegen, weil die Kunden sich dann quasi mit der Software selber helfen können. Aber jetzt zum Beispiel dieser Gift in Hospitality Compliance, also diese Geschenke Compliance, die ich vorhin erwähnt habe, das könnte eine App sein, die PwC dann gebaut hat, die sie dann zum Mandanten bringen und ausliefern und die läuft dann dort made by PwC auf Brighter Und jetzt hast du dann auf einmal aber eigentlich ein klassisches Asset-Based Consulting. Also da wird aus dem reinen Berater auf einmal jemand, der bringt sogar ein Softwareprodukt mit und hilft dir, das richtig zu implementieren, hält es up to date und berät on top bei den Einzelfällen. Und da wird auf einmal ein viel besseres Service-Offering und wir liefern denen nur den Werkstoff, um das zu bauen. Und das ist dann total spannend, weil dann denkst du natürlich auch auf einmal in quasi internationalen Beratungsbeziehungen mit. Und das sind einfach so Kundenbeziehungen, die dann wachsen und dann kommst du von einem Team ins nächste. Das hat in einzelnen Ländern angefangen und dann wird's auf einmal immer mehr und das ist total positiv.
Total spannend. Du sag mal, du hattest vorhin kurz erwähnt, dass ihr die Runde vorgezogen habt. Was hat euch denn dazu bewogen? Das finde ich ja auch nochmal sehr, sehr spannend.
Ja, das ist dann die, sagen wir mal, die kompetitive Dynamik der Runde, ja. Also der Hintergrund war, du weißt ja, du closest eine Runde, die Leute lesen das und du das Fundraising ist ja immer, ja. Und und in dem Bereich, das ist so viel los dieses Jahr, dass man schon merkt, wie das Thema an Dynamik gewinnt. Und wir hatten rein auf dem Papier gesagt, eigentlich finanziert sind wir bis gut in 2022 rein. Wenn wir jetzt USA ein bisschen beschleunigen wollen, vielleicht nicht ganz so lange, aber trotzdem haben wir genug. Und ja, dann hätten wir jetzt so Richtung Jahresende die nächste Runde geplant. Und dann ist natürlich schon so, dass in ihren Gesprächen auch signalisiert wird, dass wenn es schneller geht, dass es auch schneller geht. Jetzt haben wir immer gesagt, das ist ganz, ganz lustig eigentlich. Mein Dauerspruch war immer, wir haben Probleme, die wir mit Geld nicht lösen können. Ja, also oder andersrum, mit mehr Geld hilft uns nicht. Das war der Running Gag. Und es war auch so. Also wir zum Beispiel gerade in den USA deine Buying-Persona und den typischen Kunden festzumachen, zu gucken, ob die Software dort genauso angenommen wird, auch vielleicht zu gucken, muss ich nochmal das dazu bauen? Also ist das gleiche Produkt? Stimmen unsere Hypothesen? Kann ich die gleichen Art von Leuten einstellen, die ich in Europa eingestellt habe, um das Gleiche zu machen? Diese ganzen Themen musst du ja überprüfen für einen neuen Markt. Und da hat uns Geld nicht viel geholfen. Also wir hatten ja erst 16 Millionen aufgenommen im letzten Sommer. Das heißt, das war nicht das Problem. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir machen jetzt keine frühen Runden, aber wir hatten jetzt schon die letzten 6 Monate gute Erfahrungen gemacht in den USA und waren da confident, dass wir gesagt haben, es geht auch schneller. Und dann, wie gesagt, kamen die ersten Angebote. Und bei Tiger, die sich da auch gut auskannte im Markt, haben wir dann gesagt, okay, das nehmen wir ernst und da reden wir mal zu. Und dann ist es passiert, dann haben wir die vorgezogen de facto. Also es ist ungefähr so die Runde, wie wir sie gerne Ende des Jahres gemacht hätten.
Total cool. Über Tiger wurde ja auch im Deutsche Startups Podcast gesagt, dass sie mit relativ hohen Bewertungen gerade hantieren. Und glaube ich, bei Pitch zum Beispiel wurde da, also gemutmaßt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man dem Christian Reber fast einen Blanko-Termsheet hingelegt hat und gesagt hat, wir verdoppeln den Wert, den andere bieten. Also ist das generell die Stimmung am Markt? Jetzt musst du das gar nicht auf Tiger Global runterbrechen, sondern ist das generell die Stimmung am Markt, dass da wirklich mit Geld um sich geworfen wird?
Ja, wir haben einen lustigen Effekt gerade generell, dass einfach, ich weiß nicht, wie man das, woran es jetzt im Endeffekt liegt, aber ich glaube einfach, dass viele, vor allem Enterprise-Software-Firmen gezeigt haben, dass das Marktsegment solide genug ist, dass es auch als Asset taugt. Mhm. Also ich kenne mich jetzt in anderen Softwareklassen und in anderen Startup-Bereichen nicht so gut aus, aber gerade in unserem Enterprise-SaaS-Umfeld hast du gerade an der, ich weiß nicht, ob du den Bessemer Cloud Index kennst. Das ist da hast du ja den Median und auch den Durchschnitt, glaube ich, der ARR Multiples. Ja, also Recurring Revenue zu Unternehmensbewertung Ratio ist bei, glaube ich, 24,5 oder 25. Also 25 mal Umsatz ist die Unternehmensbewertung im Durchschnitt. Jetzt sind da Outlier drin wie Zoom. Cool, die hatten ein gutes Jahr. Irgendjemand muss ja von profitieren. Aber generell durch die Bank. Also da ist, glaube ich, Dropbox mit einem 5er ARR-Multiple noch das Schlusslicht oder so. Und das ist ja total krass. Also das ist ja quasi der initiale Ping. Und jetzt geht da so eine Kaskade runter, dass man es versucht schneller. Die Firmen kriegen deswegen leichter Finanzierung vorbörslich. Die großen Growth-Investoren wie Co2, Tiger, auch Insight, aber da sind noch mehr dabei, so Dragoneers und so, die finden es dann total spannend, auch quasi jetzt die Firmen, die noch nicht ganz börsenreif sind, schon mal vorzufinanzieren. Und dadurch kriegen jetzt wiederum die Investoren quasi Konkurrenz, die vorher so ein bisschen als Growth-Investoren da einen abgesteckten Claim hatten. Also und dadurch geht so eine Kaskade nach unten und es trifft natürlich die Preise. Also Startups können dann höhere Bewertungen aufrufen. Ja, also ist sicherlich so, kann man bestimmt sagen. Also ich weiß noch genau, als wir angefangen haben, da war das Thema so, da haben wir immer für die, weißt du, du musst ja als Gründer immer sagen so, wie viel Malte betrauen wir uns zu, was wir in der nächsten Runde raisen, damit wir ungefähr wissen, wann wir anfangen zu raisen, wissen, wie viel Runway noch hat, ist da ist, ja. Das heißt, du musst eigentlich schon ein bisschen genau wissen, wie lang reicht uns, wie confident bin ich, dass ich ein Multiple schaffe. Und da haben wir immer konservativ gesagt, wir machen mal 10, ja. Und da 10 ist schon, also da habe ich schon immer gedacht, so, das ist schon auch sportlich, ja. Und aber de facto hat sich das allein in den letzten 2,5 Jahren krass nach oben entwickelt. Also, dass da auch höhere Multiples geboten wurden. Und auf der anderen Seite, ich muss jetzt als Gründer fairerweise dazu sagen, der Cloud-Business-Case ist halt einfach total krass gut. Schau dir, wenn du dir sowas anguckst wie ServiceNow oder Salesforce, diese Firmen sind jetzt 15 Jahre alt. Die wachsen immer noch jetzt gerade so schnell wie nie zuvor fast und vor allem aus den Bestandskunden. Und dann hast du die haben dann Kohorten, die sich quasi noch zu 20% verbreitern Jahr über Jahr. Und das ist ja ein surreales Wachstum, die. Und das im Cloud-Business, der Business Case macht Sinn. Die meisten Sachen sind immer noch nicht Cloud. Also du kannst ja eine Umfrage machen. Ich glaube, 60% von Unternehmenssoftware ist immer noch on-prem. Und jetzt hast du ja schon die zweite Generation von neuer Cloud-Software. Der Business Case ist total spannend. Und jetzt in unserem Fall, wir haben noch keinen Kunden verloren. Also die sind alle happy, ja, die kaufen ja alle mehr. Das heißt, es gibt eher so, das heißt, du kannst ja ausrechnen, Jan, wenn du überlegst, so wie viel Geld gibst du für eine Neuakquise von einem Kunden aus, was bedeutet es dann für den Kunden langfristig in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn du jetzt gut investierst in Support und in Software?
Wahnsinn.
Das ist schon spannend. Und deswegen, ja, also da bin ich hin und her gerissen. Der Markt ist heiß, ohne Zweifel. Und auf der anderen Seite, Cloud ist erst der Anfang. Also davon bin ich auch überzeugt. Das heißt, da geht noch viel.
Super. Michael, ich muss leider ganz dringend ins nächste Gespräch, aber absolut, ich hätte so viele Fragen noch an dich, weil das ist natürlich mega spannend und du beantwortest sie auch, finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht trotzdem nochmal kurz der Hinweis, wir hatten am Anfang kurz drüber gesprochen, ihr sucht momentan auch Leute, ne? Da wollen wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, mit der Bitte trotzdem eine kurze Antwort.
Super kurze Antwort. Wir suchen auf jeden Fall Content Writer, also Leute, die das Themenbereich Automation, No-Code, Enterprise spannend finden, technischen Hintergrund haben, gerne schreiben. Please reach out.
Super. Michael, also vielen, vielen Dank nochmal, auch wenn die Champagnerlaune vielleicht schon ein bisschen durch ist bei euch, aber es ist echt großartig, was ihr da auf die Beine stellt. Super cool.
Danke dir.
Und wir bleiben in Kontakt. Also man merkt ja schon, da könnte demnächst auch noch mehr passieren bei euch.
Ja, also uns wird nicht langweilig, sag mal so.
Das merke ich. Danke dir auch, ne?
Danke dir, Jan. Viele Grüße.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Michael Grupp von Writer und ich finde, das war ein super spannendes Gespräch. Wir mussten es leider am Ende abkürzen, weil ich in den nächsten Podcast musste, aber wahrscheinlich werden wir Michael nochmal einladen, denn er hat das so cool erklärt, finde ich. Von daher vielen Dank Michael, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.